und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Ich freue mich heute besonders, denn bei mir ist heute zu Gast der Gesundheitsminister Johannes Rauch. Herzlich willkommen, Herr Rauch. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Rauch, die Festspielsaison in Vorarlberg ist eröffnet. Am Mittwoch fand die Eröffnung statt. Auch Sie waren zu Gast in Bregenz. War das vor allem als Vorarlberger ein angenehmer Termin nach der, ja, vielleicht eher turbulenten letzten Zeit?
Ja, nachdem ich ganz viel meiner Zeit jetzt in Wien verbringe, halt beruflich bedingt und wirklich selten nach Vorarlberg komme, habe ich gesagt, das ist ein Stück wie Heimkommen. Ich treffe Menschen, die ich lange nicht gesehen habe, freue mich dann auch, beispielsweise ehemalige Regierungskollegen aus Vorarlberg zu treffen, den Karl-Heinz Rüdesser getroffen und andere auch. Ja, und das ist, wie gesagt, wie ein Stück Heimkommen. Ich bin dann natürlich sehr gerne da. Außerdem, aktuell hat es in Wien über 30 Grad permanent seit 10 Tagen.
Das Klima in Vorarlberg ist angenehmer. Ja. Das stimmt. In Bregenz trifft sich ja eigentlich immer alles, was in Österreich und auch im Ländle Rang und Namen hat. Für die Zuschauer ist das immer aufregend. Auch gestern haben sich oder am Mittwoch haben sich wieder viele Menschen eingetroffen und haben da beobachtet, was denn da so abgeht. Wie ist das denn für Sie? Sie kennen ja viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Nationalrat. Mit Claudia Roth war aber auch eine Vertreterin des Deutschen Bundestages da. Die trifft man ja dann doch nicht ganz so häufig. Ist das für Sie, jemanden wie Sie, denn dann noch ein klein wenig aufregend oder ja, macht man das einfach so mit links und ist es ein Termin wie jeder andere auch?
Also die Claudia kenne ich schon, weiß ich nicht, seit 25 Jahren ungefähr. Wir haben uns auch schon öfters in Vorarlberg getroffen, auch schon in Berlin. Insofern ist das nicht mehr wirklich aufregend. Aber was ich schon immer toll finde, ist auch, es ist ein anderer Rahmen und es gibt auch Gelegenheit, Gespräche zu führen, die man sonst nicht führt. Es ist viel entspannter, man kann sich auch über das ein oder andere austauschen in einem informellen, lockeren Rahmen und das ist auch gut so.
Mhm. Ein Beispiel dafür ist jetzt vielleicht auch das Auftreten der Trachtenkindergruppe, die immer da ist. Die präsentieren die festliche Kleidung aus den verschiedenen Talschaften hier in Vorarlberg. Haben Sie selber Vorarlberger Tracht?
Nein, also das ist, meine ich, in Vorarlberg auch vor allem in den Talschaften noch gut verankert. Ich finde das auch toll, weil da schon auch Tradition gelebt wird, Heimatverbundenheit, etwas weitergetragen wird, was über viele, viele Generationen schon da ist. Ich besonders habe ein Faible für die Bregenzer Wälder Trachten, die finde ich wirklich ganz, ganz großartig, auch mit welcher Würde die getragen werden, insbesondere von den starken Bregenzer Wälder Frauen, wirklich nämlich. Und das strahlt schon auch etwas aus. Und ich finde das großartig, dass es auch weiterhin Platz hat und da ist.
Ja, auch immer wahnsinnig viel Handarbeit, die da drin steckt, ja, die man dann nachvollziehen kann. Jetzt müssen wir noch mal kurz auf Ihren Anzug von gestern zu sprechen kommen.
Das glaube ich.
Der war ja doch recht auffällig, ja. Der grüne Ton und vor allem dann in Kombination mit dem pinken Einstecktuch. Wie ich gehört habe, ist das der Anzug, den Sie auch, wenn ich jetzt richtig liege, sonst korrigieren Sie mich bitte, den Sie auch zu der Hochzeit Ihrer Tochter getragen haben, oder? Ist das also so ein Anzug, der immer zu ganz speziellen und besonderen Anlässen rausgeholt wird?
Also die ganze Wahrheit ist, den habe ich gekauft aus Anlass der Hochzeit meiner Tochter. Vor 2,5 Jahren war das, glaube ich, weil ich da einfach gedacht habe, ist ein besonderer Moment auch. Julia und Bastian sind schon lange zusammen, haben schon zwei Kinder, meine beiden Enkelkinder. Und das war einfach ein Anlass, wo ich gedacht habe, jetzt kaufe ich mir noch einen besonderen Anzug und habe den dort zum ersten Mal getragen. Und seitdem gibt es den nur bei besonderen Anlässen.
Eine schöne Geschichte. Wie läuft denn sonst immer die Klamottenwahl eigentlich ab bei solchen Anlässen oder generell bei Terminen?
Unspektakulär, weil ich da sozusagen recht pragmatisch auch gestrickt bin und jetzt nicht lange hin und her überlege, ist übrigens der Vorteil der Männer, weil ein Anzug geht immer oder ein Sakko geht auch immer.
Das stimmt.
Und man muss sich keinen großen Kopf machen. Ich kaufe auch mein Gewand selber ein und bin da recht unkompliziert.
Mhm. Am Mittwoch haben Sie gleich nach dem Besuch bei den Festspielen ein Instagram-Posting abgesetzt, haben sich da auch gezeigt mit den Trachtenkindern. Und generell zeigen Sie recht häufig, was Sie so in Ihrem politischen Leben so treiben und posten, ja, in Social Media. Warum? Und warum hat sich das auch verändert?
Weil das Teil ist der Kommunikation. Wir erreichen oder ich erreiche über meine Instagram, Twitter, meine Social Media Kanäle Menschen, die ich sonst nicht erreiche. Es gibt einfach eine Generation, insbesondere von jungen Leuten, die sind mit klassischen Medien, mit Printmedien, mit Fernsehen, mit öffentlichen Rechten nicht zu erreichen. Und um es auch noch politisch zu sagen, die rechten Parteien haben das längst verstanden und machen das auf ihre Art und Weise und auf eine gefährliche Art und Weise. Und dem etwas entgegenzusetzen und das auch positiv zu bespielen, mit Zuversicht, mit Optimismus, mit Humor und nicht nur diese, sozusagen, dieses Infiltrieren und Schlechtmachen dort zu praktizieren. Das ist Aufgabe auch von Politik. Und wenn ich publik machen möchte, dass ich in der Gesundheit Dinge verändert habe oder dass es jetzt für die Pflege Verbesserungen gibt oder dass wir Dinge gemacht haben wie die HPV-Impfung gratis, für junge Menschen extrem wichtig, weil wir es schaffen können, damit Gebärmutterhalskrebs und auch bei Jungs Genitalwarzen und Ähnliches zu verhindern, dann geht das über die sozialen Medien. Und das wird angenommen und dort auch gesehen. Und wenn man das nicht macht, dann vergibt man sich Kommunikationschancen.
Mhm. Und wie häufig kriegt man Kritik für solche Videos? Nagt das an Ihnen mitunter?
Nein, also das habe ich mir abgewöhnt. An meinen Social-Media-Auftritten stören sich dann manchmal irgendwelche alten Boomer, meistens alte weiße Männer, die nicht verstehen, dass man mit jungen Menschen anders kommunizieren muss. Mhm. Ich habe ja auch andere Kanäle, ich kann seriöse Zeitungsinterviews geben, aber in Settings auch auftreten wie hier, wo wir ein intensives Gespräch einfach führen. Aber man muss die ganze Bandbreite der Kommunikation beherrschen. Und was ich auch mache, und das ist nicht zu unterschätzen, ich suche den direkten Kontakt zu Menschen. Ich bin so oft es geht draußen unterwegs, ich gehe in soziale Einrichtungen, in Spitäler, in Pflegeheime, dort, wo Armutsbekämpfung betrieben wird, um auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich finde, Politik hat die Aufgabe, auch zuzuhören, das heißt auch Menschen zu vermitteln. Ja, ich höre, du kannst deine Miete nicht mehr bezahlen, du hast Schwierigkeiten, mit deinem Einkommen auszukommen, du hast Schwierigkeiten, wenn du alleinerziehende Mutter bist und zwei Kinder hast und keine Kinderbetreuung hast, einen Beruf nachzugehen und dann das mitzunehmen und auch darauf zu reagieren. Daraus ist entstanden der Wohnschirm, eine Maßnahme, wo wir 260 Millionen Euro zur Verfügung haben, um Menschen zu helfen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können und sonst rausfliegen aus der Wohnung oder den Strom nicht mehr bezahlen können. Wir haben jetzt mittlerweile 100.000 Menschen damit geholfen und dann schließt sich der Kreis. Und wenn ich nicht weiß, wie es den Menschen geht, dann kann ich auch nicht adäquat reagieren. Deshalb direkter Kontakt auch wichtig.
Das heißt, in der öffentlichen Person Johannes Rauch steckt auch ganz viel private Person Johannes Rauch?
Ja, weil ich finde, wenn du nicht authentisch bist und ich bin authentisch, ja, dann musst du dich permanent verstellen. Ich bin auch nicht jemand, der, ich weiß nicht, zu Tode gecoacht oder zu Tode gebrieft wird. Ich will sein, wie ich bin. Ja, ich komme aus einer Familie mit 6 Kindern. Ich bin groß geworden in sehr einfachen Verhältnissen und ich möchte mir diese Bodenständigkeit und Natürlichkeit auch bewahren. Und ich habe keine Lust, mich in der Politik zu verbiegen. Ja, das versuche ich bestmöglich und ich glaube, es gelingt mir auch, den Leuten zu vermitteln, es interessiert mich, wie es dir geht. Ja, und ich möchte was für dich verändern. Und ich finde, viel von dem Verdruss, den wir jetzt merken, auch mit Umfragen, Wahlergebnissen, hat damit zu tun, dass viele Menschen das Gefühl haben, die da oben, die wissen gar nicht mehr, wie es uns geht, die nehmen uns nicht mehr wahr. Und ich will das Gefühl vermitteln als Sozialminister und auch als ehemaliger Sozialarbeiter, mich interessiert das, ich kümmere mich darum, ich will eine Lösung für dich erreichen.
Wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen die Gesundheitspolitik mit der HPV-Impfung angerissen. Für Vorarlberg waren die vergangenen Wochen aber gesundheitspolitisch auch total relevant, weil es ist ein großes Pilotprojekt auf den Weg gebracht worden. Vorarlberg ist jetzt Pilotbundesland für Frauengesundheit. Das ganze Paket beinhaltet Beratungsgespräche, die stattfinden, die dann in weiterer Folge eventuell in eine kostenlose Verhütungsmittelwahl oder in die Verhütungsmittel übergehen. Sie haben sich dafür enorm ins Zeug gelegt. Warum?
Weil erstens Frauengesundheit mir ein wichtiges Anliegen ist. Wir haben den Frauengesundheitsbericht aufgelegt nach 10 Jahren wieder. Und ich einfach glaube, wir müssen da genauer hinschauen. Es ist viel zu oft noch der Fall, dass Frauen gleich wie Männer behandelt werden, auch im Gesundheitssystem. Wir haben jetzt einen großen Bericht auch gemacht zur Menstruationsgesundheit. Und dieser ganze Komplex der Frauengesundheit, auch der Verhütung, den gießen wir jetzt im Pilotprojekt in Vorarlberg, weil es ist ein überschaubares Bundesland und ich will auch da Erkenntnisse daraus gewinnen. Wir investieren da irgendwas bei 30 Millionen Euro in dieses Projekt. Was wird nachgefragt? Wie muss das kombiniert werden mit Beratungsangeboten? Welche Zielgruppe ist besonders betroffen? Ja? Und wir haben gestern, und ich habe gestern besucht, das Landeskrankenhaus in Bregenz, wo es jetzt auch die Möglichkeit gibt zum Schwangerschaftsabbruch, wo wir gemerkt haben, wie wichtig die Verknüpfung von Verhütungswissen, Verhütungsmitteln, Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften ist. Und da hinein investieren wir jetzt einfach.
Die Wichtigkeit ist aber sicherlich nicht nur in Vorarlberg gegeben, sondern auch in ganz Österreich. Ja. Ist es denkbar, dass das irgendwann ausgeweitet wird?
Wir machen es deshalb in Vorarlberg, weil wir Erkenntnisse gewinnen wollen. Natürlich ist die Zielsetzung, das dann auszuweiten. Und ich glaube, wenn der Pilotversuch, den wir hier machen, erfolgreich ist, wenn sich zeigt, okay, das geht, das ist umsetzbar, das ist auch mit vertretbaren Kosten umsetzbar, dann hat es gute Voraussetzungen, um dann in Österreich umgesetzt zu werden.
Ein etwas weniger erfreuliches Thema, worum es großen Streit gab, sind die Covid-Hilfsfonds in Niederösterreich. Über 30 Millionen Euro waren dort eingeplant. Im Mai gab es da eine Pressekonferenz, die am Rande des Landesgesundheitsreferentenkonferenz stattgefunden hat. Bei den Formulierungen vom FPÖ-Landesrat Christoph Luiser ist Ihnen dann aber der Kragen irgendwann geplatzt oder es wurde Ihnen einfach zu viel. Sie haben ziemlich ad hoc die Pressekonferenz verlassen. Wie blicken Sie auf diese Situation zurück? Es ist ja dann auch doch groß durch die sozialen Medien gegangen. Ihre Wut, dass solche Aktionen die Impfbereitschaft mindern, war unübersehbar.
Ja, weil wir mittlerweile wirklich ein Thema haben, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr impfen lassen, Keuchhustenfälle sich häufen, weil die Impfung nicht stattfindet, Masernfälle auftreten. Und das alles auf eine Art von Propaganda zurückzuführen ist, wo jede Impfung, jede per se abgelehnt wird und quasi schlecht gemacht wird. Ja? Und das ist gesundheitsgefährdend. Ich sage das in aller Deutlichkeit, das ist gesundheitsgefährdend, das kann man nicht zulassen. Und mein Appell an dieser Stelle ist, bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, glauben Sie nicht der Propaganda der FPÖ, ich nenne es beim Namen, ja? Die herumreist und sagt, jedwede Art von Impfung ist quasi bösartig und mit der Corona-Impfung werden Chips implantiert und derartigen Blödsinn. Glauben Sie das nicht. Man muss es nicht mir glauben. Gehen Sie zu Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, informieren Sie sich, insbesondere auch wenn es darum geht, Kinder gegen wichtige Krankheiten impfen zu lassen. Masern kann tödlich sein, Keuchhusten kann für kleine Kinder tödlich sein. Und wir können es nicht zulassen, dass aufgrund derartiger Propaganda, die dort verbreitet wird, die Gesundheit gefährdet. Und deshalb ist mir der Kragen geplatzt. Man kann das nicht unwidersprochen stehen lassen. Und ich finde, irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, wo man da auch klar sagen muss, was du machst, in dem Fall der Kollege Luiser, das gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung. Punkt.
Heißt im Umkehrschluss, in einer ähnlichen Situation würden Sie aber genau gleich nochmal reagieren und auch wieder sagen, so nicht, nicht mit mir.
Wenn ich den Eindruck habe, es geht um die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung, wenn ich den Eindruck habe, es wird Propaganda wieder besseres Wissen verbreitet, es werden Märchen erzählt, die Gesundheit der Menschen gefährdet, jederzeit wieder. Weil ich bin als Gesundheitsminister verantwortlich für die gesamte Republik und kann nicht hinnehmen, dass wissenschaftswidrige, tatsachenwidrige Behauptungen verbreitet werden, die bar jeder Grundlage sind. Das kann man einfach nicht hinnehmen, weil sonst können wir unsere Gesundheit irgendwo abgeben.
Wir müssen aber damit rechnen, dass solche Aussagen immer wieder mal auftreten werden. Sie haben ja auch schon gesagt, gerade die FPÖ weiß es durchaus, ihre Themen gekonnt in den sozialen Medien zu platzieren. Wie geht man mit solchen Aussagen denn in Zukunft um und was kann man vielleicht präventiv tun? Aufklärung?
Ja, also ich glaube, dass es schon damit zu tun hat, auch aufzuklären. Ja, auch Ärztinnen, Ärzte, Personal im Gesundheitswesen da mitzunehmen. Das tun wir, wo wir versuchen, einfach den Leuten zu sagen, bitte geht dorthin, wo man sich auskennt, wo man über jahrzehntelange Erfahrung auch verfügt im Gesundheitssystem, wo auch gewusst wird, wie mit Menschen umzugehen ist. Also der Mensch besteht ganzheitlich aus Körper, Geist und Seele, dass es auch darum geht, nicht nur die körperliche Gesundheit hochzuhalten, sondern auch die mentale Gesundheit. Da investieren wir unglaublich viel hinein. Und einfach vielleicht auch den Hausverstand zu benutzen und zu hinterfragen, kann das überhaupt stimmen, was die da erzählen? Dann würde sich vieles von selbst erledigen.
Mhm. Mittlerweile sind 4 Jahre vergangen, dass die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, mittlerweile eine ganz schön lange Zeit. Wenn Sie jetzt auf die Zeit noch einmal zurückblicken, was hat sich denn seit dem Ausbruch von Corona verändert? Ganz allgemein gefasst.
Naja, vieles. Wir haben, um die positiven Dinge zu benennen, Corona hat einen deutlichen Schub in der Digitalisierung mit sich gebracht, E-Rezept und ähnliche Dinge mehr. Wir haben die Gesundheitsreform, glaube ich, auch deshalb zustande gebracht, weil es ein Bewusstsein dafür gibt, mittlerweile Gesundheit ist ein wertvolles Gut. Wir investieren jetzt 1 Milliarde Euro zusätzlich in die Gesundheit pro Jahr und 1 Milliarde Euro in die Pflege pro Jahr und geknüpft an bestimmte Reformen. Und was es auch gebracht hat, wir haben beispielsweise schon erkannt, naja, in der Corona-Pandemie haben beispielsweise Kinder und Jugendliche besonders auch gelitten. Wir haben Defizite beim Lernen in der Schule. Die haben auch psychisch gelitten. Wir haben ein Projekt aufgesetzt, das nennt sich Gesund aus der Krise, wo Jugendliche sehr niederschwellig psychologische, psychotherapeutische Beratung bekommen, verteilt über ganz Österreich. Das wird inzwischen von anderen europäischen Staaten auch kopiert. Und wir haben einiges gelernt. Wir haben auch gelernt, wo wir Fehler gemacht haben. Und ich stehe da nicht an zu sagen, ja, die Einführung der Impfpflicht auf diese Art und Weise, die war ein Fehler und den habe ich auch korrigiert. Ja. Oder das Schließen von Schulen über lange Zeiträume hinweg, ja, flächendeckend, das ist schwierig, weil die Kinder das einfach nicht aufholen können. Oder auch die völlige Abschottung in Alten- und Pflegeheimen ist schwierig, weil alte Menschen unter null Kontakt wirklich extrem gelitten haben. Und das hat uns dazu gebracht, auch zu vergleichen, wer hat in Europa auch welche Maßnahmen getroffen, mit welchem Effekt. Was würden wir anders machen? Das ist eingeflossen in einen Pandemieplan, den gibt es jetzt. Und eine künftige Regierung kann darauf zurückgreifen und dann auch Fehler vermeiden, die wir gemacht haben.
Glauben Sie also, im Falle des Ausbruchs einer neuen Pandemie, was wir alle nicht hoffen wollen, könnte man professioneller, schneller agieren und handeln? Und dann vielleicht andere Lösungen finden, die nicht im Nachhinein kritisiert werden.
Ja, das glaube ich. Und wir müssen auch uns vor Augen halten, es ist immer sehr leicht, dann hinten nach alles zu kritisieren. Das war eine Situation, wo ganz Europa mit einem Virus konfrontiert war und einer flächendeckenden Verbreitung, die hatten wir bis dahin nicht. Ja? Ja. Und der erste Typus des Virus, muss man ja wissen, der war hochgefährlich und hat wirklich Menschenleben tatsächlich gekostet. Dann ist die Impfung entwickelt worden, die tatsächlich dazu beigetragen hat, nicht die Ansteckung zu verhindern, das war die Hoffnung zuerst, aber schwere Erkrankungen zu verhindern. Und das hat schon dann eine Verbesserung gebracht. Ja? Und gewappnet zu sein, und wir wissen, es jetzt ist in Amerika die Frage, ob die Vogelgrippe möglicherweise eine Art der Ausbreitung findet, die dann auf Menschen übertragen werden müssen, dafür gewappnet sein. Und das haben wir gemacht. Ich hoffe, dass wir besser vorbereitet sind. Ich habe meinen Teil, glaube ich, dazu beigetragen. Hoffen wir, dass wir es nicht brauchen werden.
Mhm. Nochmal aber ganz konkret, glauben Sie, dass es Prozesse beschleunigt hat, die sonst jetzt vielleicht noch nicht so weit wären?
Ja, das glaube ich absolut. Also wir haben gerade in der Digitalisierung des Gesundheitswesens 1450 als Gesundheitshotline Dinge beschleunigt, die hätten viel länger gebraucht. Ja. Auch der Ausbau der psychosozialen Versorgung, das hat dann zur Folge gehabt, dass wir das Psychotherapiegesetz überarbeitet haben, dass wir psychologische Hilfe jetzt deutlich mehr und besser über die Krankenkasse abrechnen können, dass wir eine ganze Reihe von Gesetzen auch verändert haben im Gesundheitswesen, im Sozialbereich, ja. Dass wir gemerkt haben, wir müssen auch Bedacht darauf nehmen, dass wenn sich Also wie soll ich sagen, Gesundheitspolitik ist auch Sozialpolitik. Das heißt, es hängt zusammen, dass wir im Bereich der Pflege viel mehr investieren in aufsuchende, nachgehende Betreuung auch. Community Nurses ist ein Projekt, wo ausgebildete Pflegekräfte nach Hause gehen, zu alten Menschen sich anschauen, wie wohnen die? Gibt es da Stolperfallen, auf die man achten muss? Kann man da präventiv was machen? Wie ist die soziale Situation? Können die Personen noch selbstständig kochen? Und da kann man präventiv extrem viel abfangen, damit Menschen länger zu Hause wohnen können. Also wir haben da schon sehr viel gelernt, hat vieles beschleunigt, ja.
Jetzt hatten Sie eine wahnsinnig intensive Amtszeit und Sie haben angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen bei der Nationalratswahl. Warum nicht?
Naja, weil ich jetzt erstens in einem Alter bin mit 65, wo man eigentlich dann aus dem Berufsleben ausscheidet. Ich immer gesagt habe, ich mache den Job bis zur nächsten Wahl. Ich den Werner Kogler angeboten habe, wenn du mich brauchst für Regierungsverhandlungen, stehe ich zur Verfügung. Und wir werden alles dafür tun, dass wir diese Nationalratswahl erfolgreich bestreiten. Und ich habe gesagt, okay, wenn es mich braucht, bin ich da. Wir werden schauen, was die Wahl bringt.
Sie haben auch sehr deutlich angekündigt, gegen die FPÖ zu Wahlkämpfen. Warum ist Ihnen das so eine Herzensangelegenheit?
Also ich kämpfe in erster Linie für etwas. Ich kämpfe für eine lebenswerte Zukunft. Ich kämpfe für eine Welt, in der meine Enkelkinder aufwachsen können, ohne dass die Klimakrise weiter eskaliert. Ich kämpfe dafür, dass wir den sozialen Zusammenhalt bewahren, dass wir Absicherung haben für Menschen in Not, im Falle von Krankheit, von Arbeitslosigkeit, von Gebrechlichkeit. Ja? Alles keine Selbstverständlichkeit. Ich kämpfe für die Meinungsfreiheit, ich kämpfe für die Rechte der Frauen. Also ich bin jemand, der positiv orientiert ist und für etwas da ist. Und wenn da aber Kräfte am Werke sind, die alles dieses rückgängig machen wollen, die Meinungsfreiheit beseitigen wollen, die Rechte der Frauen in Frage stellen, die in der Lage sind, nur mit Hass und Spaltung zu agieren, dann muss man dem entgegentreten. Weil was macht uns denn als Gesellschaft aus? Van der Bellen hat das bei der Eröffnung der Prinzer Festspiele wunderbar auf den Punkt gebracht. Nicht das Entweder-Oder, schwarz oder weiß, sondern zu suchen, wo haben wir auch Gemeinsamkeiten? Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann lass uns das diskutieren, lass uns das austragen, aber auf eine Art und Weise, dass wir auch zu Kompromissen, zu Lösungen kommen. Dieses permanent Hindreschen macht uns kaputt als Gesellschaft. Und ich finde, dagegen muss man einfach auftreten. Und das werde ich tun, solange ich atmen kann, weil mir diese Welt und die Menschen zu wertvoll sind, um sie denen zu überlassen, die nur Hass und Demokratie streuen. Ich halte das schlicht nicht aus. Und ich finde, die Menschen haben es verdient, sie auch abzuholen, auch ein Verständnis zu haben. Und wie gesagt, wenn sie das Gefühl haben, es hört ihnen niemand zu, ihnen zu vermitteln, ich höre zu, ich bin da, ich nehme deine Probleme ernst. Lass uns darüber reden, wie wir es lösen können, aber gemeinsam und konstruktiv.
Worauf freuen Sie sich am meisten nach Ihrer Amtszeit? Auf das Mehr an Zeit?
Tatsächlich auf meine Frau, die letzten 2,5 Jahre viel mich hat in Wien sein lassen müssen und auf meine Enkelkinder. Da gilt dasselbe.
Privat gehen Sie oder sind zumindest früher gerne mit dem Alpenverein klettern gegangen, oder? Stimmt das?
Mache ich tatsächlich am Freitag.
Was schätzen Sie daran?
Naja, das ist so, ich habe keine Zeit mehr gehabt, ich habe das lange nicht mehr gemacht und das hin und wieder zu tun, das ist einfach cool und ich mache das gerne. Ich habe ohnehin zu wenig Zeit, Sport zu betreiben, Rad zu fahren, mich zu bewegen und merke das dann auch da.
Im Bergsport kommt es ja auch viel darauf an, sich aufeinander verlassen zu können. Ist das etwas, was Ihnen in der Politik zugutekommt, dass man sich auf Sie verlassen kann?
Aber das hat dann auch was zu tun mit meiner eigenen Lebensgeschichte und Krankheitsgeschichte. Ich habe eine schwere Krebserkrankung überwunden, habe das Durchhalten gelernt. Und den langen Atem sich zu bewahren, ist das eine. Und sich der eigenen Endlichkeit auch bewusst zu sein, auch politisch, ist das zweite. Es kann morgen vorbei sein, es kann irgendwas sein und du bist nicht mehr im Amt und es ist eine geliehene Zeit. Und diese geliehene Zeit, die man hat und die Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, bestmöglich zum Nutzen der Menschen einzusetzen, das ist, was mich bewegt. Ja? Und die Demut nicht zu verlieren. Also ich bin nicht, ich weiß nicht, nur weil ich Minister bin, irgendwas Besonderes. Überhaupt nicht, sondern habe mich bestmöglich in den Dienst der Menschen zu stellen. Das ist mein Job.
Auch wenn Sie nicht mehr für den Nationalrat kandidieren, 2024 ist das Wahljahr schlechthin. Wir hatten die Europawahl, es folgt noch die Landtagswahl hier in Vorarlberg, es folgt noch die Nationalratswahl. Wie schätzen Sie denn die allgemeine politische Lage gerade in Österreich ein?
Hätten Sie mich das vor 3 Monaten gefragt, wäre ich pessimistischer gewesen. Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind besser ausgegangen als gedacht für die demokratischen Parteien. Die Wahlen in Frankreich haben gezeigt, es gibt Möglichkeiten, auch gegen rechts Allianzen zu schmieden. Die Wahlen in Großbritannien haben gezeigt, es gibt auch Möglichkeiten, Systeme zu verändern, die lange Zeit starr erschienen sind. Die Wahl von Ursula von der Leyen heute im Europäischen Parlament mit einer breiten demokratischen Mehrheit, an der sich sogar Meloni beteiligt hat, im Übrigen, wie ich gehört habe, zeigt, Europa hat Zukunft. Das macht mich schon auch zuversichtlich, dass es gelingt, die positiven Kräfte zu stärken. Und darum wird es gehen. Auch bei der Nationalwahl im Herbst und letztlich auch bei der Landtagswahl in Vorarlberg.
Wenn Sie jetzt auf die schwarz-grüne Landeskoalition zurückblicken, was ist denn in Ihren Augen gut gelungen und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf?
Also zunächst habe ich mich ja da ein bisschen abrupt verabschiedet und bin nach Wien gegangen. Dann hat Daniel Zadra übernommen und entgegen der Legendenbildung ist die Zusammenarbeit zwischen Daniel Zadra und Landeshauptmann Wallner gleich gut wie zwischen Landeshauptmann Wallner und Johannes Rauch. Das funktioniert, das ist pragmatisch, da gehen Dinge weiter, da wird der öffentliche Verkehr weiterentwickelt, da wird Wirtschaft oder wie soll ich sagen, Ökologie und Ökonomie zusammengedacht, da geht auch was weiter. Das kann man beobachten im Land und ich glaube, dass diese Koalition dem Land gut tut. Und ich werde meinen Beitrag dafür leisten, auch im Vorarlberger Landtagswahlkampf, dass das so bleibt.
Die größte thematische Diskrepanz dieser Tage ist aber innerhalb der Koalition sicherlich das Projekt der S18. Frau Gewessler hat am Dienstag der S18 quasi eine Absage erteilt. Sie schlägt vor, den Verlauf der Straße auf dem Bundesstraßengesetz zu nehmen und stattdessen über niederrangige Straßen umzuleiten. Herr Landeshauptmann Wallner und auch Verkehrslandesrat Tietler zeigten sich irritiert und behaupteten jetzt den von Frau Gewessler gemachten Vorschlag Lustenau Süd überhaupt gar nicht zu kennen, sondern nur aus den Medien zu kennen. Wie kann das denn sein?
Also ich würde das tatsächlich sehen als das, was es ist. Das ist eine goldene Brücke, die Leonore Gewessler hier anbietet, nämlich aus einer 40 Jahre alten Diskussion, die in eine Sackgasse geführt hat, herauszukommen und der betroffenen Bevölkerung eine Lösung anzubieten, eine niederrangige Lösung, die vom Bund finanziert wird. Wenn ich Landeshauptmann wäre, ich würde dankend das Angebot annehmen. Da kommt Geld aus Wien, das investiert wird in eine niederrangige Lösung, in den öffentlichen Verkehr. Und man hätte ein Problem gelöst, wovon ohnehin niemand mehr daran glaubt, dass diese hochrangige Autobahn quer durchs Ried, sieht man hier vielleicht im Hintergrund, das geht sich nicht mehr aus. Das ist bautechnisch, genehmigungstechnisch ein Projekt, das nicht funktionieren wird. Mhm. Und man sollte die Gnade haben, jetzt das zu nehmen, das Angebot zu nehmen und ein Commitment hinzubekommen, noch vor der Wahl, eine Absichtserklärung und das am Boden zu bekommen.
Jetzt ist das aber ja gerade, stehen die Grünen dafür eher in der Kritik für diese gesamte Aktion und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade die beste Wahlwerbung. War das Ganze vielleicht doch ein Schuss ins eigene Bein jetzt so kurz vor der Landtagswahl?
Nein, also ich glaube, das ist tatsächlich ein Angebot, aus einer Sackgasse herauszukommen. Ich finde, wenn man nüchtern darüber nachdenkt, wie viele Jahre, Jahrzehnte jetzt in diese Phantomstraße investiert worden sind und Lustenau eine Volksabstimmung gemacht hat, wo sich 70% der Bevölkerung gegen die aktuell favorisierte Variante ausgesprochen haben. Das ist die größte Gemeinde, die davon betroffen ist. Da muss man vielleicht einmal zur Kenntnis nehmen, okay Leute, Schlussstrich, das geht sich nicht aus. Wir suchen eine andere Lösung. Und das ist ein Angebot, zu einer anderen Lösung zu kommen, wo tatsächlich auch Bundesmittel ins Land kommen. Also ich würde vorschlagen, Rückzug hinter verschlossene Türen, unter 4, 6, 8 Augen, was auch immer, reden und dann das Angebot annehmen.
Wir sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ist denn für Sie jetzt erstmal politische Sommerpause angesagt?
Das ist ein relativer Begriff, weil in einem, erstens gibt es ein Wahljahr, zweitens gibt es in meinem Ministerium noch Dinge zu erledigen. Ich habe ein Riesenressort und ich habe immer gesagt, ich arbeite bis die neue Bundesregierung im Amt ist. Das ist auch der Job, den ich habe, den mache ich auch. Und insofern werden sich meine Ferien im August abspielen, 2 Wochen oder so. Und vielleicht davor es ein bisschen lockerer zu nehmen und öfter in Vorarlberg zu sein.
Dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute. Bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch bei der nächsten Folge von Vorarlberg im Fokus wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ja.